Wir sind ja im ersten Buch Mose, übrigens jetzt werden wir heute mit des Herrn Hilfe hoffentlich fertig. Ja, Kapitel 50 ist heute dran. Und wir sollten vielleicht auch schon darum beten, was wir als nächstes machen, am nächsten Freitag. Vielleicht, dass wir nachher am Schluss dann da noch kurz drüber reden können. Und es ist ja jetzt der Jakob, der dritte Stammvater nach Abraham und Isaak, gestorben, hat vorher noch den Segen gegeben über seine Söhne und Nachkommen, auch die Enkel schon, Ephraim und Manasse. Und wir haben von seinem Tod gehört. Und nun lesen wir weiter in 1. Mose 50, das letzte Kapitel. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Danach befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater einbalsamierten. Und die Ärzte balsamierten Israel, das ist der andere Name für Jakob, ein. Und sie verwendeten darauf volle 40 Tage. Denn so lange dauert die Einbalsamierung, aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Als aber die Tage der Trauer um ihn vorüber waren, redete Josef mit dem Haus des Pharao und sprach: Wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht: Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt: Siehe, ich sterbe. Begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan angelegt habe. So lass mich nun hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und danach wiederkomme. Und der Pharao sprach: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Da zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, alle Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im Land Gosen zurück. Es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter, und es war ein großer Heerzug. Als sie nun zur Tenne Attat kamen, die jenseits des Jordan liegt, hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage. Denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentägige Trauer. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauer bei der Tenne Attat sahen, sprachen sie: Die Ägypter halten da eine große Klage. Daher wurde der Ort, der jenseits des Jordan liegt, die Klage der Ägypter genannt. Seine Söhne aber handelten so, wie er ihnen befohlen hatte. Sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpelah, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte von Ephron dem Hethiter gegenüber von Mamre. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims bis in das dritte Glied. Auch die Kinder Machias, des Sohnes Manasses, saßen noch auf Josefs Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb, 110 Jahre alt. Und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Soweit das Wort Gottes, soweit das erste Buch Mose, das letzte Kapitel. Und wir wissen, ich denke, die meisten wissen, wie es dann weitergeht im zweiten Buch. Da ist eine Zeitspanne von über 200 Jahren, wo gar nichts berichtet wird. Man muss ja jetzt das Alter Josef dazu rechnen. Und erst 430 Jahre, nachdem sie ja nach Ägypten ausgezogen waren, Jakob und seine Söhne, kehren sie dann wieder zurück, indem Gott Mose beauftragt. Aber das möchte ich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Es wäre konsequent, wenn wir weitermachen würden im zweiten Mose, aber da können wir nachher noch drüber reden. Nun, in Vers 1 sehen wir, wie Josef Totenklage hält. Überhaupt im ganzen Kapitel, es ist eine einzige Totenklage, weite Teile dieses Kapitels. Und wir sehen also auch, wie Klage gehalten wurde. Heute, wenn jemand stirbt, da geht es oft sehr schnell. Da kommt dann gleich der Leichenbestatter, möglichst schnell aus der Wohnung, möglichst schnell irgendwo ins Abseits, dass man nicht damit konfrontiert wird in unserer Gesellschaft. In Russland ist es noch etwas anders. Da wird der Tote auch noch eine Zeit aufgebahrt und man kann auch da Abschied nehmen. Das ist ähnlicher, so wie man es in Russland kennt. Aber in Deutschland ist der Tod ein großes Tabu, also etwas Verborgenes, worüber man nicht so gern spricht. Ich war gerade heute im Altersheim, bin ja jede Woche ein paar Mal dort, besuche auch meine Mutter dort, und da ist jetzt wieder eine Frau gestorben, die ich gekannt habe. Das ist dort alltäglich, aber auch da wird keine tagelange Totenklage gehalten. Kondolenzliste ist dann schon auch so ziemlich alles, was man da noch mitkriegt. Nun ja, aber hier, zunächst einmal, er fiel auf das Angesicht seines Vaters, der schon tot war, weinte über ihm und küsste ihn. Ein Bruder hat gesagt, man darf Tote nicht anfassen, das sei giftig und gefährlich und so. Aber wir sehen hier, er hat ihn sogar noch geküsst. Also ist eine insofern auch wichtige Stelle bezüglich des Umgangs mit dem Leichnam. Muss man sicherlich nicht machen, aber es ist von der Bibel her auch nicht unbedingt falsch oder verwehrt, dass man da nochmal auch auf diese Weise Abschied nimmt. Es gibt allerdings auch die Stellen mit Verunreinigung, mit Leichen und so weiter. Wir wollen es auch hier im Gesamtzusammenhang sehen, aber der Josef, das war ihm vom Herrn nicht verwehrt worden, dass er ihn auch nochmal geküsst hat. Das war ein Abschiedskuss. Und dann haben sie ihn einbalsamiert. Es ist ja, ich war ja auch schon in Ägypten, recht heiß und trocken. Aber auch durch die Hitze halten ja Leichname nicht so lange, verwest ja sehr schnell. Und da ja auch eine lange Feierlichkeit noch war, langes Begräbnis und auch dann noch Transport auch noch vorgesehen war nach Israel später oder Kanaan dann, hat Josef wohl auch beschlossen, den Vater einbalsamieren zu lassen. Man hat das so gemacht, dass man den Leichnam auf der Seite aufgeschnitten hat und die Eingeweide und das Gehirn herausgenommen und mit bitumenähnlichen Stoffen dann die Haut und die Knochen aufgefüllt hat, sodass also diese Mumien, also nicht mehr die Eingeweide, die verwesen ja sehr schnell innerlich, nicht Magen und diese Dinge, aber eben das, was beständiger ist, die Haut ist ja an sich auch recht zäh, wenn man sie richtig behandelt und imprägniert, weiß man ja auch bei Tierfällen, nicht? Kann man ja auch lange aufheben. Und eben auch die Knochen natürlich, dieses Skelett, das hat man dann eben so haltbar gemacht. Aber wir sehen auch da noch etwas weiteres, dass er eben nicht verbrannt wurde. Das ist auch da wieder wichtig mit der Erdbestattung. Wir haben jetzt ja gerade auch in unserer Aufklärungsreihe deshalb auch ein Buch gebracht über Erdbestattung und Feuerbestattung, weil es ja eine wichtige Frage ist. Es ist keine heilsentscheidende Frage, aber wir sehen auch hier, es war ganz selbstverständlich, dass der Leichnam nicht verbrannt wurde. Er wurde sogar einbalsamiert. sicherlich, wir brauchen uns jetzt nicht einbalsamieren lassen. Das ist jetzt für uns nicht unbedingt ein Vorbild. Beim Lenin haben sie es ja auch gemacht, nicht? Man merkt, der Atheismus ahmt ja auch manches nach. Aber jedenfalls ist ganz klar, die Gebeine wurden aufbewahrt und man hat ja noch viel vorgehabt mit diesen Gebeinen, wie wir ja aus diesem Kapitel schon gehört haben. Bis dahin, dass sie dann etwa 400 Jahre später dann wieder nach Kanaan mitgenommen wurden und dort bestattet, nämlich bei Sichem. Nicht? Das werde ich noch am Schluss lesen, diese Stellen aus Josua 24. Ja, das dauerte 40 Tage lang. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber so lange braucht es wohl, bis die ganzen Dinge dann soweit eingetrocknet sind und der Leichnam haltbar ist. Da steht es ja auch, so lange dauert die Einbalsamierung, aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Es ist beeindruckend, eben die Ägypter steht hier, nicht nur die Söhne Israels. Das heißt, sie haben Josef ja auch so geachtet und geehrt, dass sie auch seinen Vater geehrt haben und beweint haben. Und so sehen wir auch, wenn wir als Christen auch heute uns so vorbildlich verhalten, so wie der Josef sich in Ägypten verhalten hat, dann werden wir zwar jetzt nicht nach menschlichen Ehren trachten und so weiter, aber es ist doch gut, wenn die Menschen eine gute Meinung haben von denen, die gläubig sind, dass wir ein gutes Zeugnis vor der Welt geben und keine Schande. Und das war sicherlich bei Josef der Fall, so dass sie auch seinen Vater geehrt haben, indem, wie sie Josef erlebt haben, dass er das Volk ja praktisch gerettet hat, das ägyptische Volk und die umliegenden Völker durch diese Kornkammern, die er hat bauen lassen und alles, was er angeordnet hat, durch Gottes Eingebung. Also es ist ja eindrücklich, wie die Ägypter hier mit den Kindern Israels trauern. Und dann hat ja Josef diese Bitte. Er wendet sich nun, er ist ja in der Trauer und so wie ich weiß, hat man sich damals dann auch nicht so gepflegt in der Trauerzeit war er wohl auch nicht so ansehnlich und hat deshalb erst einmal das Haus des Pharao fragen lassen, nicht den Pharao selber. Es war ja immer eine große Stufenleiter, bis man zum Pharao dann vorgelassen wurde. Auch er, denke ich, in diesem Zustand, hat das Haus des Pharao gefragt und auch ganz vorsichtig, wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht. Also das Haus des Pharao, die Umgebung, sollte zum Pharao sprechen und dann sich auf diesen Eid berufen, den er dem Vater gegeben hat. Und dann zitierte er eben diesen Eid, wo der Vater gesagt hat, siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan angelegt habe. Der Pharao reagiert freundlich darauf, er fasst es nicht als Affront auf. Man könnte ja auch sagen, ihm ist Ägypten nicht gut genug, jetzt will er wieder nach Kanaan bestattet werden. Aber er akzeptiert diese Bitte des Verstorbenen, zumal er sich dort ja auch schon ein Grab angelegt hat. Das ist jetzt die vordergründige Sache, aber hintergründig ist ja Heilsgeschichte, die hier geschrieben wird, dass eben die Stammväter alle in Kanaan, im künftigen Israel, bestattet werden mussten. Und auch Josef selber, das ist ja dann auch ganz klar. Auch er lässt sich zwar zunächst in Ägypten beisetzen, aber er sagt, wenn ihr einmal wieder zurückzieht, und das wird kommen, so der unerschütterliche Glaube des Josef, der sich dann auch erfüllt hat, dann nehmt mich mit, nehmt meine Gebeine mit. Ja, und dann der Pharao, Vers 6, er sprach, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Und dann zieht eben nicht nur Josef hinauf, auch nicht nur seine Brüder und seine Kinder, sondern man liest hier alle Knechte des Pharao, die alle Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Man muss bedenken, dass er Josef praktisch der zweite Mann hinter Pharao war und alle einflussreichen Leute in der Umgebung des Hofes eben sind mitgezogen und haben praktisch den Vater des Vize-Pharao mit ihm betrauert. Aber dann auch, Vers 8, das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Aber sie ließen doch einiges zurück, nämlich ihre Kinder, Schafe und Rinder. Sind also die Älteren mitgezogen, haben aber doch die Kinder dagelassen, vielleicht auch als kleine Garantie, dass sie auch zurückkommen, nicht? wenn man die Kinder zurücklässt, zeigt man ja auch, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ihr braucht keine Angst haben, dass wir jetzt praktisch auswandern, schon bevor der heilsgeschichtliche Zeitpunkt bestimmt ist. Ja, und es war jedenfalls ein großer Herzog. Es waren ja eben auch die Ägypter dabei. Und dann haben sie Totenklage gehalten, noch jenseits des Jordan, an einer Tenne Atad. Und es war noch einmal eine siebentägige Trauer. Soweit ich weiß, waren ja auch die Hochzeiten siebentägig, nicht? Im alten Israel. Diese Zahl sieben, dieser Wochenrhythmus, der Rhythmus der Schöpfungswoche und der siebte Tag, der Ruhetag, das ist doch immer wieder in der Heiligen Schrift schon vor der Einsetzung des Sabbats in 2. Mose, ist ja auch schon die siebentägige Woche ja auch da von der Schöpfung her, nicht? Von der Schöpfung. Heute gedenken wir ja der Auferstehung des ersten Tages der Woche. Aber dieser Schöpfungsrhythmus, der war also ja von Anfang an gegeben. Und wenn Menschen versucht haben, diese 7-Tage-Woche umzustoßen, eine 8-Tage-Woche zu machen, dass man 7 Tage arbeitet, einen Tag Ruhe, man hat es ja versucht, und auch 10-Tage-Woche, hat man gemerkt, die Leute, die werden krank, es geht nicht. Und man hat dann doch auch wieder unter dem Kommunismus die 7-Tage-Woche eingeführt. Wisst ihr noch, wann das mal geändert wurde? Es ist irgendwann mal gewesen sein, wo sie versucht haben, den Arbeitsrhythmus zu verlängern, ja, dass die Leute noch weniger Ruhezeit haben. Aber man hat gemerkt, es bringt letztendlich nichts. Das sind die Leute dann so müde und so kaputt, wenn sie nicht in den 7. Tag den Ruhetag haben, dass es eher dann nach hinten geht. Ja, und auch dieser Ort hat dann einen Namen bekommen, die Klage der Ägypter. Und dann erfüllen sie diesen Wunsch in der Höhle des Ackers Machpela, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte von Ephron, dem Hethiter, gegenüber von Mamre. Da sind die Stammväter begraben, da ist auch die Lea begraben, aber nicht die Rahel. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass er jetzt doch auch dort begraben werden will, wo die Lea, seine erste Frau, aber nicht die hauptgeliebte Frau Rahel, begraben ist. Das ist auch auffällig. Aber er ist hier in der heilsgeschichtlichen Linie, in dieser Höhle, wo auch sein Großvater Abraham begraben liegt. Abraham, Isaac, Jakob. Und nun kommt etwas sehr Seltsames, was mich auch überrascht hat, wo ich es jetzt wieder gelesen habe in der Vorbereitung. Aber da steht ja auch diese bekannte Stelle mit dem Bösen und Guten, was Gott daraus gemacht hat. Etwas sehr Seltsames über die Brüder Josefs. Wenn wir Kapitel 45 noch einmal aufschlagen, da lesen wir ja, wie sich Josef den Brüdern zu erkennen gibt, nachdem Juda Buße getan hat über seine Schuld und über die Schuld der Brüder, dass sie ihn verkauft haben nach Ägypten. Und er möchte selber an die Stelle von Benjamin treten, damit der Vater Jakob nicht noch mehr Leid erfährt und für lieber dann für ihn gefangen werden. Und dann gibt sich ja Josef zu erkennen, Kapitel 45, Vers 4, trete doch her zu mir, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und Vers 5, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und er sagt nochmal in Vers 8, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Das heißt, Josef denkt ganz von Gott her, vom Herrn her. Er hat es erkannt, die Brüder wollen zwar böse, aber Gott hat es gut gemeint und hat etwas Gutes daraus gemacht. Das war ihm ganz klar. Und deshalb, ich denke, das ist der eigentliche Grund, dass er ihn auch vergeben hat. Er hat Gottes Handeln erkannt. Und wenn wir das erkennen, auch da, wo wir vielleicht zunächst hadern, mit Schicksalsschlägen, so sagt man ja, dann merken wir doch, Gott hat es zugelassen und möchte uns etwas sagen, wenn nicht alles immer so glatt geht. Dass wir auch da nicht hadern, sondern fragen, Herr, was willst du mir zeigen, wozu dient dieses Leid, wozu dient diese schwere Lebensführung? Er hat es erkannt, Josef. Er hat geistlich gedacht, geistliche Erkenntnis bekommen. Ja, und er hat ihnen auch vergeben. Ich suche gerade in Kapitel 45, Vers 7, hat er es ja schon gesagt. Und es kommt dann auch einige Verse weiter, wie er ihnen ja auch vergibt. Ja, in Vers 15 ist es deutlich. Vers 14 und 15. Er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder, nicht nur den Benjamin, seinen leiblichen Ganzbruder. Anders sind ja Halbbrüder von anderen Müttern. Er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen und danach redeten seine Brüder mit ihm. Wenn man das so gelesen hat, dachte man, ja gut, jetzt haben sie sich doch versöhnt, ist alles gut. Und jetzt plötzlich da ist im letzten Kapitel hier. Wirklich überraschend. Ich lese nochmal hier Vers 15. Als nun Josefs Brüder sahen, also Kapitel 50, Vers 15, als sie sahen, dass ihr Vater gestorben war, da könnte man jetzt noch einfügen, bekamen sie Angst und verloren ihren Glauben. So könnte man einfügen. Steht aber nicht hier, aber das geht raus hervor. Da heißt jetzt, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Warum haben sie so geringen Glauben an ihren Bruder Josef, dass er geistlich denkt? Sie denken offensichtlich, Josef war nur freundlich wegen dem Vater. Solange der Vater gelebt hat, aber jetzt ist der Vater tot, ist eine neue Situation, es könnte uns plötzlich doch an den Kragen gehen. Nimmt er keine Rücksicht mehr auf den Vater. Ja, die väterliche Autorität stand doch noch darüber und jetzt stehen nur noch Brüder und Brüder nebeneinander. So ist dann, wenn eine übergeordnete Autorität fehlt, ja, dann steht sich der Mensch so auf einer Ebene gegenüber. Aber für Josef ist nicht der Vater allein die übergeordnete Autorität gewesen, sondern eben der Vater im Himmel. Und das scheinen sie ja völlig zu übersehen. Wie kleingläubig waren die da? Vielleicht jetzt nicht ungläubig, aber kleingläubig. Sind wir auch so kleingläubig und denken immer nur auf menschlicher Ebene und machen uns von Menschen abhängig? Oder sind wir allein vom Vater im Himmel abhängig? Ja, und sie sagen, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Immerhin haben sie es nochmal bestätigt, erkannt, dass sie boshaft waren und böse gehandelt hatten. Darum ließen sie Josef sagen, und was jetzt kommt, da weiß ich nicht genau, ob das jetzt Wahrheit oder Lüge ist, was jetzt da kommt. Ich weiß nicht, ich habe es nirgends gefunden vorher. Jedenfalls wird es hier zitiert und sie lassen es ihm sagen. Sie sagen es ihm nicht direkt, es wird noch ausgerichtet durch Boten erstmal noch. Vor lauter Angst so wird nochmal Boten dazwischen geschaltet. Und der Vater, der tote Vater, muss auch noch herhalten sozusagen. Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. Also es sind verschiedene Sicherungen eingebaut, sie gehen nicht selber hin, sie schicken jetzt die Boten vor, sie schicken den toten Vater vor. Eine große Feigheit und ein großer Kleinglaube. Es klingt paradox, aber es ist ein großer Kleinglaube. Und ja, da wundert es mich nicht, dass Josef weint. Hätte ich auch geweint, wenn ich gemerkt hätte, die vertrauen mir so wenig. Und die vertrauen meinem Gott so wenig, von dem ich doch abhängig bin. Das tut dann weh, ja. Wenn man merkt, man hat schon sich versöhnt und plötzlich ist die Versöhnung wieder fragwürdig geworden. Ich weiß nicht, ob ihr schon erlebt habt, dass ihr mit jemand euch versöhnt habt und dachtet, es ist alles gut und plötzlich kommt der Mensch wieder mit Fragen, ist jetzt wirklich alles vergeben oder ist doch noch was da? Es gibt auch im eigenen Leben oft Fragen, hat Gott mir wirklich jetzt vergeben und kann ich wirklich errettet sein? Ja, wir sollten auch einfach kindlich vertrauen, dass Gott auch barmherzig und gnädig ist und uns lieb hat. Er will uns im Grunde nicht verdammen. Ja? Er muss es nur, wenn wir dauerhaft uns gegen ihn verstocken und ihn ablehnen. Aber wenn wir wirklich mit bußfertigem und reuevollem Herzen zu ihm kommen, in Jesus Christus das Opfer auf Golgatha angenommen haben, dann dürfen wir auch vertrauen auf seine Gnade und Barmherzigkeit. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Ja, das wurde ihnen dann wahrscheinlich berichtet als Antwort. Josef hat geweint. Und dann fassen sie Mut. Oh, er hat geweint. Und jetzt heißt es, dann gingen seine Brüder selbst hin. Und dann doch wieder so ängstliche Reaktionen und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Gut, er war natürlich Stellvertreter Pharaos. Sicherlich haben sich Menschen auch vor ihm verbeugt, aber seine Brüder dann auch noch. Sie wollten nicht mehr wagen zu sagen, dass sie seine Brüder sind, sondern wir sind deine Knechte. Aber wisst ihr, an welche Stelle ich da jetzt denke, wo der Herr Jesus sagt, ihr seid nicht mehr meine Knechte, sondern meine Freunde, wenn ihr mich liebt, wenn ihr zu mir gehört, kommen wir aus dem Stand der Knechtschaft heraus, dass wir Freunde des Herrn Jesus sind. Das ist das Großartigste, was es gibt. Kinder Gottes und dadurch Freunde Jesu. Ja, und sie sind hier noch Knechte. Aber jetzt kommt die Begnadigung nochmals und endgültig. Jetzt wird es nicht mehr hinterfragt. Josef sprach zu ihnen, aber Josef sprach zu ihnen, heißt sogar, aber er sprach, fürchtet euch nicht. Und so spricht der Herr Jesus auch immer wieder, wenn Menschen furchtsam sind. Gerade auch, als er auferstanden ist und in die Mitte tritt, fürchtet euch nicht. Oder als er sich offenbart durch Wunder, fürchtet euch nicht, als er auf dem See wandelt und anderes tut, was eben nur Gott tun kann, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle, ist bei mir übersetzt, in der russischen Übersetzung steht wohl, ich fürchte Gott oder so ähnlich, könnt ihr vielleicht nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ist der Sinn hier, dass er selber abhängig ist vom Herrn. Er fürchtet Gott und steht eben nicht an Gottes Stelle, sondern in der Abhängigkeit von dem Vater im Himmel, der über ihm steht. Und deshalb kann er auch so entscheiden, wie es Gott ihm schenkt und eingibt. Und dann kommt dieser sicherlich bekannteste Satz aus der ganzen Josefs-Erzählung in Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Ich habe schon gesagt, wenn Menschen uns Böses tun wollen, wir müssen nicht alles Böse einfach so stehen lassen in der Welt. Wir sollen für das Gute auch wirken, natürlich. Aber wenn es um unsere Ehre, um unsere Situation geht, dann sollten wir auch manches tragen und wissen, der Herr lässt es zu und will uns dadurch zur Reifung führen. Und hat auch einen Plan. Hier war es ganz klar, sie haben ihn verkauft in die Sklaverei, er kam nach Ägypten und gerade dadurch wurde er zum Retter seines Volkes und auch derer, die ihn verkauft hatten. Nicht? Unglaublich, aber es ist genauso gekommen. Und sie haben sich jetzt vor ihm verbeugt, wie er geträumt hatte. Diese Träume, die die Eifersucht ausgelöst hatten gegen Josef. Die Sterne und Sonne und Mond, alle haben sich vor ihm verbeugt. Und auch diese Garben, die sich geneigt haben, das war ja der Anfang. Und dann Vers 21, so fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Das heißt, zu Deutsch, ihr könnt euch auch sesshaft machen jetzt hier. Und so war es dann auch. Sie sind in Ägypten geblieben. Damals hätten sie ja noch praktisch auch zurückziehen können, aber sie sind dort geblieben bei ihrem Bruder. Er hat für sie gesorgt. Sie waren in einer sehr guten Umgebung, wurden akzeptiert als Viehhirten im Lande Gosen und haben Kinder und Kindeskinder dort bekommen und sind sehr gewachsen. Wir wissen ja, dass das Volk Israel so gewachsen ist, dass die Ägypter dann im zweiten Mose sagen dann, sie sind mehr als wir, wenn es so weitergeht. Und deshalb müssen sie jetzt ausrotten, ja, und diese Knäblein töten. Wir wissen ja dann, wie es bei Mose sich dann entwickelt. Und auch hier schon prophetisch gesagt, ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Damals war es noch gar nicht so zahlreich, aber es wurde noch zahlreich. Und das ist auch Glaube an die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hatte. Noch als Abraham, deine Nachkommenschaft wird so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und daran hat er auch immer geglaubt und festgehalten. Und deshalb sagt er auch, dass seine Gebeine dann, wenn die Zeit da ist, nach Kanaan, nach Israel kommen sollen. Und Josef blieb in Ägypten. er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Es war damals ein ideales Alter in Ägypten, ein hohes Alter, aber nicht so hoch wie das seiner Vorfahren, seiner Väter und Großvater. Die sind ja so um die 175 geworden. Weiß jetzt, 175 wurde wer? Wer weiß noch? Isaak. Und ja, ich kriege die Zahlen jetzt auswendig nicht mehr alle zusammen. Aber jedenfalls ist Josef hier der Jüngste jetzt von den vier Patriarchen. Abraham war 175, vielen Dank. Ja, aber wir merken auch, wie das Alter dann weniger wird. Mose wurde dann aber wieder 120. Also so etwa hat es sich eingependelt. Auch heute weiß man ja, dass die biologisch mögliche Lebenserwartung auch bei etwa 120 Jahren liegt, wenn nichts dazwischen kommt. Kein Krebs, kein Unfall, keine Krankheit, die einen wegrafft. Also biologisch sind wir so geschaffen, bei der jetzigen Strahlung, die seit der Sintflut ja immer stärker wurde, dass wir ein Alter von maximal etwa 120 Jahren erreichen können. Es gibt auch Leute, die so alt sind, ganz wenige. So 100 bis 110 gibt es etliche, auch in Deutschland. Und so sehen wir, wie der Herr auch hier das begrenzt hat. Im Unterschied zur vorsintflutlichen Zeit, wo sie ja bis zu fast 1000 Jahren erreicht haben. Da sehen wir auch, dass die Atmosphäre anders war. Da war viel mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was dann die Strahlung absorbiert hat, nicht so durchgelassen hat. Der Ephraim ist bis in das dritte Glied, ich habe mal nachüberlegt, das müssten dann die Ururenkel von Josef gewesen sein. Auch wenn er in Anführungsstrichen nur 110 wurde, nicht so alt wie seine Väter, dann hat er doch immerhin noch die Ururenkel sehen dürfen. Und auch die Kinder Machirs, des Sohnes Manasse, saßen noch auf Josefs Knien oder Schoß. Und jetzt kommt diese gewaltige prophetische Voraussage, die das 1. Mosebuch krönend abschließt. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe. Realistisch, man muss das erkennen, wenn es soweit ist, soll sich da auch nichts vormachen, soll auch andere nicht vertrösten. Gut, ich habe auch schon mal gedacht, es stirbt jemand, hat er doch noch weitergelebt, es liegt in des Herrn Hand. Aber wenn es uns auch betrifft oder auch jemand sterbenskrank ist, dann müssen wir auch den Menschen realistisch vorbereiten. Bist du bereit? Ist Jesus dein Herr? Hast du Vergebung deiner Schuld? Und nicht immer vertrösten, ja, wird alles wieder gut und plötzlich steht dann die Ewigkeit. Ja, da haben wir auch eine Verantwortung. Ich sterbe, hat er gesagt, genauso wie sein Vater auch, als er den Segen noch gesprochen hatte. Ich sterbe, aber Gott lebt im Grunde, ja, sagt er damit auch, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Unerschütterlicher Glaube an die Verheißung Gottes. Und wir sehen auch, das war überliefert worden von Generation zu Generation, dieser Bundesschluss mit Abraham und die Verheißungen. Und da wurde ja auch immer wieder bekräftigt, dieser Segen und diese Verheißungen. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Das war ungefähr 1804 vor Christus. Da war nun ein anderer Pharao, man nimmt an, Amenemhet III., der circa 1841 bis 1792 vor Christus regiert hat. Ja, das ist nur nebenbei bemerkt. Und ich möchte jetzt aber noch die Stellen lesen, wo sich das dann erfüllt hat, dass wir auch sehen, Gottes Wort ist eine Einheit, Verheißung, Erfüllung. Es gehört untrennbar zusammen. Und kein Mensch könnte das vorauswissen, wenn es nicht vom Vater im Himmel inspiriert ist. Und zwar lesen wir zunächst 2. Mose 13, drei Stellen noch dazu abschließend, kurze Stellen. 2. Mose 13, speziell im Vers 19, ist das beschrieben. Und zwar in dem Zeitpunkt, als nach den 10 Plagen das Volk Israel aus Ägypten zieht. Da heißt es nun auch:
Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. Also in der ganzen Wüstenwanderung hatten sie nicht nur die Bundeslade dann auch dabei, sondern auch die Gebeine des Josef. Ganz eindrücklich, ja. Wurde alles mitgeführt. 40 Jahre durch die Wüste. Ja, und dann, wo wurden dann die Gebeine Josefs, ich habe schon jetzt verraten, begraben? Im Buche Josua wird es beschrieben. Und zwar in Josua 24, ganz am Ende, als Josua auch schon gestorben ist. Josua 24, Vers 32. Da heißt es dann, und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita gekauft hatte, und es wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Also in diesem Land der Sichemiter. Und nun noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, und zwar Hebräer 11, Vers 32. Das ist das bekannte Kapitel, wo es um die Wolke der Glaubenszeugen geht, des alten Bundes, die auch uns im neuen Bund Vorbilder eines unerschütterlichen Glaubens sind, der wirklich Berge versetzt hat, wo Tote zum Leben erweckt wurden oder auch da, wo es nicht geschah, Menschen so getröstet wurden, dass sie sogar bereit waren, für den Herrn in den Tod zu gehen. Und denken nur an Daniel in der Löwengrube, den der Herr bewahrt hat, aber andere Propheten wurden auch getötet. Und hier heißt es nun in Hebräer 11, Vers 32, auch über Josef, Hebräer 11, Vers 22, durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine, nämlich weil er unerschütterlich vertraute, sie werden nach Kanaan ziehen. Ägypten ist nicht die Endstation. Und so war es ja auch beim Herrn Jesus. Ja, das möchte ich auch noch sagen. Er musste ja als Kind sozusagen fliehen. Seine Mutter und der Pflegevater Josef haben ihn mitgenommen nach Ägypten, als dieser Kindermord des Herodes wütete. Und da war auch Jesus in Ägypten als kleines Kind. Und als der Herodes gestorben war, erschien ja dann im Traum, ein Engel dem Josef und hat dann gesagt, zieh wieder zurück, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind gestorben. Dann kamen sie wieder zurück nach Israel. Und auch so, das war nicht die Endstation Ägypten, sondern es ist immer wieder hier Israel, das verheißene Land. Ja, jetzt möchte ich noch in Stichworten abschließend sagen, nochmal die Parallelen zwischen Josef und Jesus, aber wirklich nur in Stichworten. Es ist eine Parallele, dass der Vater ihn liebte, der Vater im Himmel liebt seinen Sohn und Jakob liebte Josef ganz besonders. Seine Brüder aber haben ihn gehasst. Und so haben auch die leiblichen Brüder Jesu zunächst nicht an ihn geglaubt, später schon dann. Aber auch die Volksgenossen Jesu, Israeliten, haben viele ihn abgelehnt. Dann wurde ein Plan geschmiedet, ihm Leid zuzufügen. Der Josef wurde in die Grube geworfen und verkauft. Und auch Jesus sollte getötet worden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, Sadduzäer und Herodianer, sie haben sich alle gegen ihn verschworen. Josef wurden die Kleider abgenommen, als er da in die Grube geworfen wurde und verkauft wurde dann. Und auch dem Herrn Jesus wurden die Kleider bei der Kreuzigung abgenommen. Beide wurden nach Ägypten geführt, das habe ich gerade schon erwähnt. Beide wurden für den Preis eines Sklaven verkauft. Josef für 20 Silberlinge. Der Herr Jesus für 30 Silberlinge. Beide wurden versucht, Josef von Potiphars Frau und der Herr Jesus vom Teufel immer wieder in der Wüste und dann auch sogar noch am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Aber Jesus hat widerstanden. Auch Josef hat widerstanden, obwohl Josef nur ein Mensch war. Aber er ist in gewissem Sinn eine Vorschattung auf den Messias. Nicht in allem. Ja, er hat auch seine sündhaften Dinge, aber der Herr Jesus ist dann vollkommen. Josef wurde zu Unrecht beschuldigt, Böses getan zu haben, als Potiphars Frau ihn angeklagt hat. Der Herr Jesus wurde von falschen Zeugen beschuldigt und dadurch zur Kreuzigung gebracht. Beide waren in Ketten gebunden, beide wurden mit zwei Sträflingen zusammen bestraft. Bei Josef war es ein Mundschenk und ein Bäcker und bei Herr Jesus waren es die zwei Schächer am Kreuz. Beide wurden nach ihrem Leiden erhöht. Josef wurde erhöht zum Zweiten nach dem Pharao und der Herr Jesus wurde erhöht zum Sohn Gottes, zur Rechten des Vaters im Himmel. Beide vergaben denen, die ihnen Unrecht getan hatten. Wir haben es heute gehört von Josef, wie er seinen Brüdern nochmals vergeben hat, diesen kleingläubigen Brüdern. Und der Herr Jesus hat noch am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und beide sind zum Retter für ihr Volk geworden. Josef damals in der äußeren Not, in der Hungersnot, und der Herr Jesus zur Rettung von den Sünden, von der Sündennot. Und auch hat er uns ermöglicht das ewige Leben. Amen.